Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir befinden uns mitten in der Predigtreihe über ein ganz, ganz spannendes biblisches Buch. In diesem Buch, im Buch Esther, wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Und doch merken wir in der ganzen Geschichte der Königin Esther immer wieder, wie Gottes souveränes Handeln über menschliches Planen und Denken triumphiert. Esther, Gott handelt souverän, so haben wir unsere Reihe überschrieben. Und ich denke, das wird besonders auch in diesem Kapitel 4 des Buches, das wir heute gemeinsam betrachten wollen, deutlich. Ich möchte nochmal beten. Dürft sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns öffnest für das, was du uns heute zeigen möchtest, dass du mein Reden und das Hören der Gemeinde segnest und dass wir dir begegnen. Amen. Wir wollen uns noch mal kurz in Erinnerung rufen, vor welchem Hintergrund sich die Geschichte von Esther ereignet. Und ich habe die Folien von Daniel abgekupfert. Vielen Dank an der Stelle. Um das Jahr 931 vor Christus teilt sich das Volk Israel in zwei Teile, nämlich in das Nordreich Israel, 10 Stämme, und in das Südreich Juda mit 2 Stämmen. Beide Reiche für sich machen ihre eigene Politik, aber was ihnen gemeinsam ist, mit etwas unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, beide wenden sich immer wieder von Gott ab und sind ungehorsam. Und so kommt es, dass Gott zweimal Gericht übt. Zuerst im Jahr 722 vor Christus wurde das Nordreich Israel in die assyrische Gefangenschaft verschleppt und 136 Jahre später, 586 vor Christus, das Südreich Juda in die babylonische Gefangenschaft. Nachdem dann 539 vor Christus das babylonische Weltreich vom persischen Weltreich abgelöst worden war, konnten in mehreren Gruppen immer wieder einige Juden nach Jerusalem zurückkehren. Der Tempel wurde aufgebaut. Einige Juden waren aber entgegen dem eigentlichen Befehl Gottes nicht zurückgekehrt nach Juda bzw. nach Jerusalem. Und zu dieser Gruppe gehört die Hauptperson des Buches Esther, die Esther, zusammen mit ihrem Cousin Mordechai, der die Rolle von Esthers Vormund übernommen hat, nachdem Esther zur Waise wurde. Die Geschichte von Esther spielt in der Herrschaftszeit des persischen Königs Xerxes I., der hier im Buch Esther als Ahasveros bezeichnet wird. Und die Geschichte erstreckt sich insgesamt über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren. Ort des Geschehens ist die Stadt Susa, Hauptstadt der persischen Provinz Susiane, ist eine von 127 persischen Provinzen. Was aber die Stadt Susa auszeichnet, sie war die Winterresidenz des persischen Königs. Im Sommer war es dort viel zu heiß. Deswegen war er im Sommer in der eigentlichen Reichshauptstadt Persepolis. Aber hier auf der Karte sehen wir, wo Susa liegt, nämlich etwa 250 Kilometer nördlich vom Nordende des Persischen Golfs entfernt. Was ist im Buch Esther bisher passiert? König Ahasveros feiert in seinem dritten Regierungsjahr ein großes Fest. Und wenn wir so die Geschichte von dem König lesen, also feiern konnte er. Zuerst feiert er 180 Tage lang mit seinen Fürsten und Knechten. Anschließend nochmal 7 Tage mit dem ganzen Volk, das in der Burg Susa war. Der Alkohol fließt in Strömen. Und am letzten Tag dieses Festes kommt dem König eine Idee. Er möchte nämlich seine schöne Frau, die Königin Vashti, öffentlich zur Schau stellen. Die ist gar nicht so begeistert von diesem Ansinnen und sie verweigert sich. Sie kommt nicht zum König und der König ist natürlich entsprechend sauer, berät sich mit seinen Beratern und ja, schließlich kommen sie zu dem Ergebnis, wenn wir das jetzt durchgehen lassen, dann hat das ungeahnte Konsequenzen. nicht nur für den Königshof, sondern für alle Ehen, ja, weil dann die Frauen aufsässig werden, kann man nicht, das kann so nicht gehen. Also die Königin Vashti muss abgesetzt werden und so passiert es dann auch. Und es gehen einige Jahre ins Land und irgendwann denkt der König Ahasveros, es wäre mal wieder an der Zeit, eine neue Frau zu haben. Und er veranstaltet ein Jungfrauencasting aus dem ganzen Reich. Also die schönsten Frauen lässt er da einsammeln und nach Susa bringen. Und dann wird eine nach der anderen ausprobiert. Und am Schluss stellt er fest, also diese Esther, die ist es, das wird die neue Königin. Esthers Cousin und Vormund, der Jude Mordechai, deckt dann einige Zeit darauf ein Komplott gegen den König auf. Der König war bedroht und einige seiner Diener wollten ihn ermorden. Und über irgendwelche Quellen hat der Mordechai, also der Vormund von Esther, das erfahren und hat es an den König weitergegeben. Der König wird gerettet und was nicht passiert, dass der Mordechai dafür entsprechend belohnt wird. Stattdessen macht jemand anders Karriere am Königshof, nämlich der Haman. Der Haman ist von der Abstammung her Amalekiter, also die Amalekiter, das war ein Volk, das mit Israel völlig verfeindet war. Dieser Haman ist extrem ehrgeizig und stolz, machthungrig und seine größte Genugtuung ist es, dass der König angeordnet hat, dass jeder, der ihm begegnet, sich vor ihm niederwerfen muss und seine Knie vor ihm beugen muss. Feine Sache, also stellt sich vor, schleicht so durch die Stadt und jeder macht den Bückling, ganz fein. Einer widersetzt sich dieser königlichen Anordnung und beugt seine Knie nicht vor dem Haman. Das ist der Jude Mordechai. Jetzt könnte der Haman natürlich sagen, okay, auf den einen kommt es jetzt nicht an, aber das trifft ihn im Mark, das kränkt ihn. Und weil er kein Freund von halben Sachen ist, deswegen beschließt er nicht nur den Mordechai, sondern gleich alle Juden zu vernichten. Und zwar nicht nur in Susa, sondern im gesamten Persischen Reich. Er befragt die Wahrsager nach einem günstigen Termin für ein solches Vorhaben. Das hat man früher so gemacht. Die haben dann das Los geworfen und das Los fällt auf einen Tag Richtung Jahresende. Bis dahin sind es noch 11 Monate, als der Haman dann dem König verspricht, also wenn du, König, mir die Macht gibst, diesen Erlass in die Welt zu setzen, dann verspreche ich dir, du kriegst 10.000 Talente Silber von der Einordnung her. Andreas Angerer hat es in seiner Predigt schon erwähnt, das ist etwa 2/3 des jährlichen Tributaufkommens des kompletten Persischen Reiches. Also das ist schon eine Hausnummer, 10.000 Talente Silber. Und genau an der Stelle beginnt das Kapitel, das wir heute miteinander betrachten wollen. Pascal hat es im Ganzen schon vorgelesen. Ich möchte trotzdem abschnittweise nochmal vorlesen und so vorgehen, dass ich erst zu den kleinen Abschnitten ein bisschen was erläutere, ein paar Hintergründe nenne. Und dann wollen wir uns im Anschluss die Frage stellen, hat das eigentlich mit uns heute irgendwas zu tun? Also ich lese zunächst die Verse 1 bis 3. Als nun Mordechai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Und er kam bis vor das Tor des Königs. Denn es durfte niemand zum Tor des Königs eingehen, der in Sacktuch gekleidet war. Auch in allen Provinzen, wo immer das Wort und Gebot des Königs hinkam, war unter den Juden große Trauer und Fasten und Weinen und Wehklage. Und viele lagen auf Sacktuch und in der Asche. Also Mordechai erfährt alles, was geschehen war. Er weiß, das lesen wir später noch in dem Kapitel, auch die genaue Menge an Silber, die der Haman dem König versprochen hatte. Und er verfügt über eine Abschrift dieses königlichen Befehls. Woher hat er diese Informationen? Ich gehe mal davon aus, dass er über gut unterrichtete Quellen im Palast verfügt hat. Vielleicht waren es die gleichen Personen, die ihm ein paar Kapitel vorher über das geplante Attentat auch schon berichtet hatten. Seine Reaktion ist typisch für seine Kultur, nicht nur für die jüdische Kultur, sondern für die gesamte damalige orientalische. Er zerreißt seine Kleider und, wie es hier heißt, kleidet sich in Sack und Asche. Das ist eine Kurzform für unbequeme Fellkleidung anziehen und Asche auf sein Haupt streuen. Also es ist eine sehr nach außen gekehrte Art, auf Dinge zu reagieren. Es ist eine Symbolhandlung und im Inneren steckt aber eine ganz starke Emotion. Solche Beispiele mit Kleider zerreißen und Sack und Asche kommen in der Bibel häufiger vor. Und die Emotionen, die dahinter stecken, sind auch unterschiedlich. Es kann ein Schock sein, zum Beispiel eine ganz prominente Stelle, als Jesus vom Hohepriester verhört wird, kurz vor seiner Kreuzigung. Und Jesus outet sich als der Sohn Gottes. Dann zerreißt der Hohepriester seine Kleider und spricht, er hat gelästert. Also es ist unmöglich, ja, der macht sich zu Gott. So eine Emotion kann Trauer sein, zum Beispiel die Trauer von Jakob über seinen mutmaßlich von wilden Tieren zerrissenen Sohn Josef. Er zerreißt seine Kleider. Es kann Trauer sein über irgendeinen Todesfall im Krieg. Es kann auch tief empfundene Buße und Reue sein. Zum Beispiel haben wir auch schon in der Predigtreihe gehabt bei Jona. Jona predigt in Ninive das Gericht Gottes und der König von Ninive, als er das hört, heißt es, er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in Asche. Diese Trauer und diese Buße, die vermisst Jesus bei den jüdischen Städten und deswegen predigt er Gericht und sagt, wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida. Denn wenn in Tyros und Sidon die Wundertaten geschehen werden, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Also Sack und Asche, eine äußere Symbolhandlung, die immer irgendwo eine tiefe innere Emotion zum Ausdruck bringt. Mordechai klagt außerdem laut und bitterlich. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, warum der hier klagt. Also diese Klage ist mit Sicherheit nicht an Gott adressiert. Denn dass Mordechai beten und zu Gott rufen würde, das lesen wir hier nicht. In späteren Apokryphenzusätzen zum Buch Esther wird hier ein Gebet eingefügt, aber das ist nicht authentisch. Tatsächlich fehlt hier bei Mordechai das Gebet und deswegen gehe ich davon aus, dass Mordechai mit seiner Klage in erster Linie nicht Gott erreichen möchte, sondern den König. Und er kommt so nahe hin, wie er eben darf, nämlich bis vor das Tor zu diesem Palasthof. Bis zum König selber kann und darf er nicht kommen, denn klagend beim König zu erscheinen, in Trauer beim König aufzutreten, das könnte mit dem Tod bestraft werden. Also agiert der Mordechai vor dem Tor zu dem Palast. Die Juden in den anderen Provinzen, die von diesem königlichen Edikt hören, handeln im Übrigen ganz ähnlich. Aber eins unterscheidet ihre Reaktion doch wesentlich von der des Mordechai. Diese Juden in den anderen Provinzen, die fasten zusätzlich. Also das hat dann eher eine religiöse Dimension noch. Währenddem in der Stadt Susa und sogar in den Provinzen fast alle zu wissen scheinen, welches Königsedikt da erlassen worden ist, herrscht offensichtlich mitten im Palast völlige Ahnungslosigkeit. Esther erfährt von Bediensteten, dass der Jude Mordechai vor dem Tor trauert und kann sich gar nicht vorstellen, warum. Wir lesen in den Versen 4 bis 6 Und die Mägde der Esther und ihre Kämmerer kamen und sagten es ihr. Und die Königin erschrak sehr, und sie sandte Kleider, damit Mordechai sie anziehe und das Sacktuch ablege. Aber er nahm sie nicht an. Da rief Esther den Hattach, einen Kämmerer des Königs, den er zu ihrem Dienst bestimmt hatte, und gab ihm Befehl, bei Mordechai in Erfahrung zu bringen, was das bedeute und warum es geschehe. Da ging Hattach zu Mordechai hinaus, auf den Platz der Stadt, vor das Tor des Königs. Wieso erzählen die Mägde der Esther von Mordechai? Wissen sie von der Verwandtschaft der beiden? Wohl eher nicht, denn Esther hat ja auf Geheiß von Mordechai bisher am Hof ihre Herkunft geheim gehalten, so wie Mordechai ihr es befohlen hatte. Wahrscheinlich erzählen die Mägde, dass der Esther einfach, weil es der neueste Hofklatsch ist. Also da ist einer vorne vorm Tor, der zieht da seine Wehklage ab. Und Esther ist natürlich neugierig. Sie möchte wissen, was ist mit Mordechai los. Umsonst macht man sowas ja nicht. Und jetzt hat sie folgendes Problem. Sie als Königin darf nicht aus dem Palast raus. Und der Mordechai darf in Trauerkleidung nicht rein. Also schickt sie ihm andere Klamotten, damit er dann reinkommen kann. Das würde aber Mordechais Plan durchkreuzen, denn Mordechai will ja beim König Auffallen erregen. Und der Zweck seiner nach außen gekehrten Trauer ist noch nicht erreicht. Mit der Verweigerung, sich umzuziehen, schickt er gleichzeitig implizit ein Signal an die Esther, als liegt tatsächlich ein schwerwiegendes, ein ernstes Problem vor. Also muss sich Esther was anderes einfallen lassen. Sie schickt den Kämmerer Hattach los, der im Übrigen genauso wenig Ahnung hat wie Esther, was da eigentlich passiert ist. Auf dem Platz vor dem Tor zum Königshof können sich Hattach und Mordechai unbemerkt treffen, denn dieser Platz ist gleichzeitig Marktplatz und da laufen viele Menschen hin und her durcheinander. Alle Kommunikation in diesem vierten Kapitel läuft im Übrigen über die Vermittlung durch diesen Hattach. Weiter im Text. Und Mordechai berichtete ihm alles, ihm, also dem Hattach, was ihm begegnet war. Auch die genaue Summe Silber, die Haman versprochen hatte, in den Schatzkammern des Königs abzuwiegen, als Entgelt für die Vertilgung der Juden. Und er gab ihm die Abschrift des schriftlichen Befehls, der zu ihrer Vertilgung in Susan erlassen worden war, damit er ihn Esther zeige und ihr berichte und sie auffordere, zum König hineinzugehen, um seine Gnade zu erflehen und vor seinem Angesicht für ihr Volk zu bitten. Da ging Hattach hinein und berichtete Esther die Worte Mordechais. Mordechai informiert als erst den Hattach und gibt ihm dann eine Abschrift des königlichen Befehls. Diese Abschrift soll er der Königin Esther zeigen und gleichzeitig über den Inhalt berichten. Also diese Formulierung, die könnte ein Stück weit darauf hindeuten, dass Esther vielleicht wie 95% aller ihrer jüdischen Zeitgenossen nicht lesen konnte. Oder dass sie vielleicht die Sprache der Urkunde nicht versteht. Also das Zeigen der Abschrift soll ja aber auf jeden Fall beweisen, dass es kein Gerücht, sondern da ist tatsächlich ein Pogrom geplant, die Vernichtung aller Juden steht bevor. Und es bleibt nicht nur bei dem Bericht. Mordechai hat einen Plan B und den übermittelt er gleich über den Hattach an die Esther. Nämlich, Esther soll beim König um das Leben ihres Volkes bitten. Damit verlangt der Mordechai von Esther jetzt was, was er eigentlich vorher verboten hatte. Nämlich, Esther soll ihre Nationalität jetzt offenlegen. Da sprach Esther zu Hattach und befahl ihm Mordechai zu sagen, alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. 30 Tage war die Esther nicht mehr zum König gerufen worden. Das muss jetzt nicht heißen, dass Esther seine Gunst verloren hätte. Die Königin hat einfach ihren eigenen Lebensbereich gehabt am Hof. Tägliche Gemeinschaft bei Tisch und Bett war da nicht üblich und außerdem hat der König zusätzlich zu Esther wohl die große Zahl an Nebenfrauen noch gehabt. Also, lieber Mordechai, lässt die Esther ihm sagen, bist du der Einzige in allen königlichen Provinzen, der gar nicht weiß, welches Risiko damit verbunden ist, ungebeten beim König zu erscheinen? Weißt du nicht, dass für die Königin die gleichen Spielregeln gelten wie für alle anderen am Hof? Willst du allen Ernstes, dass ich mein Leben aufs Spiel setze? König Ahasveros ist unberechenbar. Ich kann nicht davon ausgehen, dass er mir sein goldenes Zepter als Zeichen seiner Gnade entgegenstrecken wird. Wenn nicht, dann werde ich von seinem Thronwächter auf der Stelle erschlagen. Und was wäre dann gewonnen? Wir hören weiter. Als nun Esthers Worte dem Mordechai mitgeteilt wurden, da ließ Mordechai der Esther antworten. Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Was Mordechai der Esther jetzt sagen lässt, hört sich schon fast so an wie eine Drohung. Glaub ja nicht, Esther, dass du eine Ausnahme bist. Du wirst nicht als einzige Jüdin entkommen. Du und das Haus deines Vaters werden untergehen. Das heißt, du bist jetzt schon die Einzige, die aus deiner Familie übrig ist. Und wenn du kinderlos stirbst, dann ist deine Familienlinie zu Ende. Droht der Mordechai also damit, öffentlich zu machen, dass Esther eine Jüdin ist, wenn sie es selber nicht tut? Ich denke eher, dass Mordechai auf den realistischen Ausgang der Geschichte hinweist. Irgendjemand am Hof wird Esthers Nationalität schon rausbekommen und dann wird sie das Schicksal aller anderen Juden teilen und mit ihnen untergehen. Das macht keinen großen Unterschied. Esther kann genauso gut jetzt was riskieren, indem sie ungebeten beim König erscheint. Den letzten Vers dieses Abschnitts finde ich so klasse, denn obwohl Gott nicht erwähnt wird, wird ganz deutlich, ganz offensichtlich, dass der Mordechai mit Gottes Wirken hinter den Kulissen rechnet. Er hat das feste Vertrauen, dass Gott Hilfe schicken wird. Gott wird sein Volk retten, wenn nicht durch Mordechais Klageauftritt vor dem Tor, wenn nicht durch Esthers persönliche Intervention beim König, dann eben auf irgendeine andere Weise. Und da kommt auch das Motto unserer Predigtreihe in ganz eindrücklicher Weise vor, Gott handelt souverän. Das heißt, er kommt immer zu seinem Ziel, unabhängig vom Handeln der Menschen. Wie sieht dabei aus Mordechais Sicht seine eigene Rolle und die der Königin Esther aus? Wenn Gott souverän ist, die Hände in den Schoß legen, abwarten und Tee trinken? Ganz im Gegenteil. Also beide sollen versuchen, alles zu tun, was sie tun können. Denn wer weiß, wie Gott disponiert hat. Vielleicht ist Esther genau zu dieser Zeit an diesem Ort, damit Gott sie zur Rettung ihres Volkes benutzen kann. Esther kommt ins Nachdenken und sie trifft eine Entscheidung. Man spürt förmlich, wie ein Ruck durch sie gegangen sein muss. Da ließ Esther dem Mordechai antworten, so geh hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind und fastet für mich 3 Tage lang bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Und Mordechai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther es ihm geboten hatte. Esther will nicht unvorbereitet in diese kritische Begegnung mit ihrem Mann gehen. Sie beauftragt den Mordechai, für alle Juden in der Stadt ein dreitägiges Fasten auszurufen. Sie mit ihren Dienerinnen wird das Gleiche tun. Hier und am Anfang des gleichen Kapitels finden wir in der Geschichte, die das Buch Esther erzählt, die einzigen Hinweise auf eine wie auch immer geartete geistliche Praxis. Gott wird im ganzen Buch nicht namentlich erwähnt. Es wird auch nicht gebetet. Immerhin wird jetzt gefastet, zweimal sogar. Das ist die Spitze, also der Gipfel der geistlichen Aktivität im Buch Esther. Und zweimal hier in diesem Kapitel. Nach der Vorbereitung durch das Fasten wird Esther die Verantwortung, die ihr Gott zugedacht hat, übernehmen. Sie agiert dann als Königin und als Retterin ihres Volks und das ohne Rücksicht auf ihr persönliches Ergehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Sie ist jetzt völlig auf ihre Aufgabe fokussiert und stellt alles andere hinten an. Und vielleicht merken wir, wie sich hier jetzt auch das Verhältnis zwischen Esther und Mordechai ändert. Es ist nicht wie früher in der Geschichte. Mordechai ist Esthers Vormund und gibt ihr Anweisungen, was sie zu tun hat. Hier lesen wir, Mordechai macht alles, was Esther ihm geboten hat. Soweit die Geschichte, und jetzt könnte ich Amen sagen und die Predigt beenden. Lang genug hat sie ja schon gedauert. Ich möchte trotzdem noch die Frage stellen, was hat denn das jetzt alles mit uns zu tun heute? Was können wir aus dem Kapitel für unseren Alltag lernen? Ich möchte noch einmal das Hauptthema des Buches Esther, das souveräne Handeln Gottes, in den Fokus stellen. Geht es dir auch so, dass du dir meistens Gottes Handeln etwas spektakulärer wünschst, etwas deutlicher? Dass du Gott so sehr als unsichtbar empfindest wie im Buch Esther? Dass du manchmal vielleicht sogar daran zweifelst, ob er überhaupt da ist? Nicht jedes Wunder, das Gott tut, ist offensichtlich als solches erkennbar. Gott handelt aber jederzeit souverän und das selbst dann, wenn er scheinbar, so wie im Buch Esther, gar nicht vorkommt. Er ist hinter den Kulissen am Werk. In seiner Souveränität lenkt er das Weltall, die Natur, die Nationen und ihre Regierungen und vollkommen unabhängig davon, ob wir das gerade erkennen oder nicht, er lenkt auch dein und mein Leben. In Gottes souveränem Handeln kommen wir vor, du und ich. Deswegen ist es richtig und wichtig, dass wir jetzt einfach mal innehalten und uns die Frage stellen, wieso könnte Gott mich genau zu dieser Zeit an diesem Ort und in diese Situation gestellt haben? Wozu ist die richtige Frage, nicht warum? Was könnte Gott von mir wollen, dass ich tun soll? Schwimme ich gerade oben auf? Läuft's gut in meiner Beziehung? Mache ich Karriere? Habe ich eine Position, in der ich was bewirken kann? Oder leide ich vielleicht gerade besonders intensiv an meinen Lebensumständen durch Krankheit, durch gestörte Beziehungen, durch Arbeitslosigkeit? Wozu? Versteht mich nicht falsch, nicht, dass wir jetzt anfangen sollten, nach Erklärungen zu suchen oder dass wir vielleicht sogar den Rechtsanspruch geltend machen könnten, Gottes Plan und Handeln schon jetzt in unserem Leben zu verstehen. Ich möchte einfach offen sein. Vielleicht erwartet Gott genau in meiner Situation, genau in meinen Umständen, irgendein bestimmtes Handeln von mir. Und dann möchte ich zur Verfügung stehen. Genauso wie damals die Königin Esther. Immer wieder wird es solche Situationen geben. Manchmal merkst du das, manchmal fällt es dir vielleicht erst im Nachhinein auf. Gott möchte dich gebrauchen. Vielleicht sind es nur Kleinigkeiten, denkst du. Aber es ist immer ein Vorrecht, wenn du mitmachen darfst bei Gottes Plan. Und dann weißt du, dass du genau am richtigen Platz bist. Gott möchte dich gebrauchen, aber er braucht dich nicht. Achtung! Gott möchte dich zwar in seinen Plan einbinden, aber er ist nicht auf dich angewiesen. Das ist das, was Mordechai, der Esther in unserer Geschichte auch vermitteln möchte. Überleg doch mal, warum du genau hier bist. Aber wenn du nicht gehst und deine Aufgabe nicht erfüllst, dann findet Gott einen anderen Weg. Unsere Weigerung wird nie die Möglichkeiten Gottes einschränken. Dazu ist er viel zu groß und wir sind viel zu klein. Gott ist souverän, er kommt zum Ziel, mit dir oder ohne dich. Es gibt auch das andere Extrem. Manchmal begegnen uns Christen, die sich benehmen, als wäre Gott auf ihre Mitarbeit angewiesen. Da ist dann Vorsicht angesagt. Wer wirklich im Dienst für Gott unterwegs ist, der nimmt sich selber nicht so wichtig. Auch in Predigten kann man es manchmal hören, Gott braucht dich. Nein, Gott braucht dich nicht. Aber er kann dich gebrauchen. Darin liegt ein himmelweiter Unterschied. Manchmal sträubst du dich zuerst. Vielleicht so, das ist ein ganz interessanter Dialog, könnt ihr zu Hause mal nachlesen, die Berufung Moses durch Gott. Gott möchte Mose in Ägypten mit der Führung seines Volkes beauftragen. Und Mose ziert sich und will nicht. Und er sagt zu Gott, ja, bitte Herr, sende doch, wen du senden willst. Und meint damit, ja, jeden kannst du schicken, aber bitte mich nicht. Wie reagiert Gott auf so eine Weigerung? Wir lesen dann in dem Zusammenhang, da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und sieh, er zieht dir entgegen. Und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Also Gott geht auf das Weigern von dem Mose ein und kommt ihm entgegen, gewährt ihm Unterstützung. Aber wenn man die Geschichte des Auszugs aus Ägypten dann weiterverfolgt, dann könnte man schon ins Grübeln drüber geraten, ob es für Mose nicht besser gewesen wäre, er hätte gleich ohne Bedingungen ja gesagt. Die Frage ist also, stehst du zur Verfügung, wenn Gott für dich eine Aufgabe hat? Und eine weitere Frage solltest du für dich nicht unbeantwortet lassen. Das ist die Frage, wie viel darf dich dein Glaube kosten? Wenn Gott dich gebrauchen möchte, wie viel darf dich das kosten? Wenn man sich heute in christlichen Kreisen so umsieht, fällt häufig eine erschreckende Einstellung auf. Christsein darf überhaupt nichts kosten. Kein Geld, keine Zeit, keine Anstrengung. Im Gegenteil. Der liebe Gott ist zuallererst zur Befriedigung meiner persönlichen Bedürfnisse da. Er dient mir als Schutzpatron und Nothelfer. Er hat dafür zu sorgen, dass ich in meinem Leben keine Hindernisse überwinden muss, dass alles glatt läuft. Dafür nenne ich mich dann Christ und beteilige mich in gewissem Umfang an christlichen Veranstaltungen. Und wehe, es läuft nicht alles glatt im Leben. Dann ist Krise angesagt. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist kein lebendiger Glaube. Esther ist am Ende unserer heutigen Geschichte bereit, ihr Leben zu opfern. Komme ich um, so komme ich um, sagt sie und wagt dann ihren Glaubensschritt. Ihre Bereitschaft geht bis zum Tod. Viele andere Glaubenshelden neben Esther können uns als Vorbilder dienen. An deren Beispiel sollten wir uns orientieren. Jesus erklärt zum Beispiel mal seinen Jüngern, was Liebe bedeutet. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Hast du das richtig gehört und verstanden? Jesus gebietet dir, deine Mitchristen zu lieben. Genauso wie er dich geliebt hat. Also das ist schon was. Bis zum Tod für die Freunde. Wärst du dazu bereit? Wirklich? Wenn nein, warum denn nicht? Liegt es an deinem Glauben? Liegt es an deiner Liebe? Wenn du hier und jetzt merkst, dass dieses Opferding nicht so deine Vorstellung vom Christsein ist, dann ist es eben eine falsche Vorstellung. Was nichts kostet, was nichts kosten darf, ist auch nichts wert. Willst du wirklich so einen wertlosen Glauben? Wenn du jetzt merkst, da sollte sich was ändern in deinem Leben, dann möchte ich dir Mut machen, gleich nach dem Gottesdienst das Gespräch zu suchen mit den Ältesten, Alfred und Andreas oder mit Daniel, gern auch mit mir. Und dann bete mit deinem Gesprächspartner und mach einfach einen Neuanfang. Ich fasse zusammen. Im Buch Esther wird ganz deutlich, wie Gott souverän handelt. Dadurch ist es ihm jederzeit möglich, alle seine Verheißungen zu erfüllen. Wie zum Beispiel die, dass er sein alttestamentliches Bundesvolk Israel erhalten und dessen Vernichtung verhindern wird. Die Königin Esther darf hier zur Verwirklichung des Willens Gottes beitragen. Sie ist bereit, dafür ihr Leben aufs Spiel zu setzen und dient uns in ihrem Glauben als Vorbild für unseren Glauben. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du bist der, der alles aufgegeben hat, der hingegangen ist und der noch in ganz anderer Weise als Esther sein Leben gelassen hat für uns. Herr, ich wünsche mir, dass wir alle von dir viel mehr berührt werden. Dass wir das nicht nur in unserem Kopf aufnehmen und verstehen, sondern in unserem Herzen empfinden können. Herr, ich wünsche mir, dass du uns brennend machst für dich, dass du uns bereit machst, keinen billigen Glauben zu leben, sondern einen, der in tiefer und inniger Verbindung mit dir auch bereit ist, Opfer zu bringen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du alles für uns getan hast. Danke, dass du so weit gegangen bist, dein Leben für uns zu geben. Amen.